Ja, einen schönen guten Morgen. Wir sind jetzt wieder in der Zeit, wo man gefragt wird, na, bist du schon in Weihnachtsstimmung? Das ist so die Floskel, die jetzt immer gebracht wird. Und wenn ihr heute Morgen hier reingekommen seid, habt ihr schöne Deko gesehen, das Licht, den Baum. Die ersten Lieder, die wir gesungen haben, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, jawohl. So stelle ich mir das vor. Weihnachten, Advent. Und dann manche Nachrichten, die einen dann aber so stimmen, dass man sagt, man, so mit Weihnachtsstimmung hat das so gar nichts zu tun. Eigentlich wollte ich die Kinder fragen, die heute mit dabei sind beim Gottesdienst. Die meisten sind wahrscheinlich dann doch irgendwo in Mama-Papa-Betreuung. Ich habe uns ein Bild mitgebracht und zwar aufgenommen diese Woche hier bei uns beim Gemeindehaus. Ein Bild, das untere, das ist aus Holz, da ist eine rote Rutsche dran, für die, die weiter hinten sitzen. Man kann in dieses Holzding reingehen, aber besonders schön zum Spielen ist das aktuell nicht. Man kann nicht mal rutschen, weil da fehlt ein Deck. Dieses Holzboot. Und die Schaukeln sind hochgehängt. Schaukeln verboten. Das macht momentan für die Kids keinen Spaß. Und gleich daneben ein Foto von einem Feigenbaum. Das ist nur ein paar Meter auseinander. Auch aus Holz. Und Feigen dran, Früchte. Wunderschöne Früchte. Und trotz dem Frost draußen sind die Früchte dran. Und der Baum hält sie noch fest. Und ich habe mal so dran gedrückt und so leicht weich waren die schon. Und na, ich habe noch keine genascht davon, ich habe sie euch gelassen. Das ist so nah zusammen und doch irgendwie weit weg voneinander. Und so ähnlich geht es ja in dieser Weihnachtszeit, denke ich mal, uns allen. Wenn wir in die Welt hinausschauen, dann sehen wir den Krieg in der Ukraine. Und so bestürzt und sagen, wie kann so etwas sein? Hoffentlich ist da bald Frieden. Wir schauen nach Israel, wo ein schrecklicher Terrorakt etwas angerichtet hat, wo man sagen kann, das ist ja dermaßen unmenschlich, das ist teuflisch. Und wir sind erschrocken. Und dann sehen wir den Krieg, der daraus folgt. Für viele weit weg, für manche vielleicht näher. Übrigens, vergesst nicht, für Israel zu beten. Für manche weit weg, für manche näher. Oder wir schauen hier in unser Land. Vielleicht habt ihr auch noch mal letzte Nacht die Heizung aufgedreht, weil man weiß ja nicht, vielleicht ist Stromausfall und dann wird es kalt. Und wir müssen frieren. Wer weiß, wie geht das weiter mit der Wirtschaft? Manche bangen um ihren Job vielleicht. Wie geht das weiter mit der Rente und allem drum und dran? Da sind dann Sachen, die uns berühren, Ängste, wo wir nicht wissen, wie geht's weiter. Oder wir schauen ins persönliche Leben hinein, wo dann Trauer uns trifft, wo wir doch so fest gehofft und gebetet haben. Oder mein Vater, der seit dieser Woche auf Intensivstation liegt, mit einem Herzinfarkt, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ich konnte ihn jetzt noch nicht besuchen. Gott, da sehen wir dein Licht. Du hast gesagt, du bringst das Licht in diese Welt und du willst uns deinen Frieden geben. Wir wollen dir vertrauen und dir glauben. Und dann geschehen Sachen, wo wir sagen, wie kann so etwas sein? Wie kann so etwas sein? Und deswegen habe ich für diesen Sonntag das Thema gewählt, erster Advent im Spannungsfeld Ungewissheit und Gottes Ankunft. Advent bedeutet ja Ankunft. Advent bedeutet, Jesus kommt an und das wollen wir an Weihnachten feiern, dass er gekommen ist als kleines Baby in diese Welt. Und wir wissen auch ganz genau, Advent heißt Ankunft, nämlich Jesus kommt wieder. Er wird wiederkommen auf diese Erde, dann nicht als Baby, sondern als Richter. Wir wissen, er wird wiederkommen und seine Kinder zu sich holen. Diese Hoffnung haben wir in Ewigkeit. Und wir haben vor einem Monat ungefähr, war Movida hier und die haben den Bibeltext hier vorne schon gelesen. Deswegen ist das keine unbekannte Geschichte. Deswegen gehe ich davon aus, dass ihr alle ganz leicht mit folgen könnt. Auch die Kinder kennen diese Geschichte aus der Kinderstunde. Garantiert alle. Und ich möchte euch bitten darum, diesen Text unter diesen drei Punkten zu schauen, die hier vorne stehen. Erster Könige, wir werden den Text gleich gemeinsam lesen. Da geht es einmal um das Wort Gottes, um die göttliche Vorbereitung und zum Schluss nachher um die Erstlingsgabe. Starten wir mit der Vorgeschichte. Viele Sachen, wisst ihr, haben eine Vorgeschichte und die lassen sich manchmal gar nicht so genau definieren. Es geschieht etwas und man sucht einen Grund. Wie konnte das passieren? Wie kann das sein? Wie ist die jetzige Situation entstanden, in der das geschieht, wo wir heute stehen, wo damals der Prophet Elia, um den es gleich geht, steht. Und zwar in 1. Könige 16, da ist diese Vorgeschichte. Und da schreibt die Bibel, der König Ahab, das war derjenige, der damals regiert hat, in Israel und Samaria, tat, was böse war in den Augen Gottes, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Er nahm Isabel zur Frau, die Tochter von Etbaal, dem König von Sidon. Dann ging Ahab hin und diente dem Baal und betete den an und er errichtete diesem Götzen einen Altar im Tempel Baals, das er in Samaria bauen ließ. Der König machte zudem ein Aschera-Standbild. Und dann steht wieder ein Vers, Ahab tat, was den Herrn, den Gott Israels, noch mehr erzürnte als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Da ist also dieser König Ahab, der tut, was ihm gefällt, nicht, was Gott gefällt, nicht das, was unbedingt dem Volk gut tut. Weil das ist nämlich das, was ein König eigentlich machen sollte. Er sollte dafür sorgen, dass es dem Volk gut geht, dass die Grenzen geschützt sind, dass das Volk leben kann, dass es versorgt wird, dass es unterstützt. Und er tut etwas ganz anderes. Er heiratet eine Frau, die ihn dazu verführt, etwas anderes zu machen, nämlich nicht den Gott der Bibel anzubeten, ihm direkt zu begegnen, dort nach Weisheit und Rat zu fragen, sondern er nimmt das, was sie toll findet, die Aschera, so eine Göttin der Fruchtbarkeit und den Baal, den kennt ihr sicherlich aus der Bibel, nicht nur historisch belegt, ein schrecklicher Götze mit Kinderopfern und allem drum und dran, wo man sagt, Ahab, wie konntest du nur? Und dieser König ist deswegen von Gott verlassen und von Elia aufgesucht worden und der hat ihn darauf angesprochen. Und wie? Da sind wir jetzt in der Geschichte 1. Könige 17, 1 bis 16. Und Elia, der Prophet, sprach im Auftrag Gottes zu Ahab, so wahr der Herr lebt. So wahr der Herr lebt, das gilt übrigens auch heute noch. Der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Dann erging das Wort Gottes an Elia. Geh fort von hier nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Elia handelte nach dem Wort des Herrn. Er ging und blieb dort und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und auch am Abend. Und er trank aus dem Bach. Es geschah aber nach einiger Zeit, dass der Bach Krit vertrocknete, denn es war ja kein Regen im Land. Das heißt, dieser Elia geht bei zu dem König und sagt, Gott hat eine Strafe für dich und deswegen wird es nicht regnen. Das heißt, Elia handelt im Auftrag Gottes. Er ist sich ganz bewusst, Gott hat zu mir geredet, so wie es jetzt läuft, geht es nicht. Jawohl, Gott, für dich gehe ich hin und verkündige das. Wenn es nicht regnet und nichts geerntet werden kann, keine Saat ausgestreut werden kann, weil das sofort vertrocknet. Es gibt keine Nahrung. Was glaubt ihr, wem es in dem Land trotzdem am besten geht? Dem König. Das ganze Volk leidet mit, weil dieser König nicht auf Gott vertraut, weil dieser König nicht das tut, was Gott möchte. Das war nicht nur vor fast 3000 Jahren so, das ist heute praktisch erlebbar noch genau das Gleiche. Da, wo die Regierung, da, wo Gott nicht einbezogen wird in die Überlegung, sondern ausgeklammert wird, anderen Göttern nachgejagt, egal ob das eine Aschera ist, ein Baum, ein Wal oder der Baal. Egal, was man nachjagt, sobald es nicht Gott ist, leidet auf einmal das ganze Volk. Elia, war das deine Absicht? War das Gottes Absicht? Echt? Hätte er gesagt, pass auf, Ahab, weil du diese Sünde tust, fällt dir jetzt ein Arm ab. Hat er die Strafe gleich gehabt. Aber nein, das ganze Volk war betroffen von dieser Situation. Und selbst Elia, der das gesagt hat, der war betroffen, der wurde von Gott sogar weggeschickt. Da hinten ist ein schönes Fleckchen Land, da am Bach. Da setz dich mal hin, so herrlich in der Natur. Ja, das wäre praktisch für den einen oder anderen von uns Urlaub. Und dort wirst du sogar versorgt werden, Vollpension. Ja, gut, Elia, du bist wahrscheinlich ein Mensch, der mehr verbal unterwegs ist, sich gerne äußert, aber du sitzt da alleine und das wird schon kritisch für dich, weil alleine macht man sich viele Gedanken. Viele, viele Gedanken. Auch in dieser Weihnachtszeit werden viele alleine sein, die sich Gedanken machen über ihr Leben und ich hoffe auch über Gott. Lass uns Boten sein, dass die sich die richtigen Gedanken machen. Und diese Elia sitzt da und überlegt bestimmt, habe ich richtig gehandelt? Was ist denn jetzt los? Wie geht es weiter? Aber Gott hat etwas zugesagt und das tut er auch. Und das sieht man auf diesem Kupferstich, ein uraltes Ding von 1500. Gott hat die Raben beauftragt, ihn zu versorgen. Jetzt habe ich mal eine Frage an die Kinder, aber vorher an die Erwachsenen, während die Kinder überlegen. Erwachsene, überlegt mal gerade, woher haben die Raben wohl das Fleisch und das Brot? Kinder, was habt ihr für eine Idee? Woher haben die Raben wohl das Fleisch und das Brot? Jemand eine Idee? Da hinten meldet sich jemand. Aber dich hören wir schlecht. Woher? Okay, hinterm Glas hören wir nicht. Ich kann es euch sagen, die sind damals zum goldenen M geflogen oder zum roten B, haben sich in die Reihe angestellt und haben gesagt, wir sollen für Elia die Bestellung abholen. Ein Hamburger bitte mit Fleisch und Brot. Dann haben die das eingepackt in eine Tüte und sind damit zu Elia geflogen. So wird das sicher gewesen sein. Wahrscheinlich hat sich Elia noch beschwert, dass es nicht warm genug war, als es ankam. Nein, ganz ehrlich, wo haben diese Raben das Fleisch her? Sicherlich hat Elia das dann gebraten oder so. Nur halt, oh, ist das Gottes Versorgung? Ist das die Vollpension, mit der wir vielleicht gerechnet haben? Die ich zuerst erwähnt habe, so Urlaubshotel im Grün. Und woher haben die Raben das Brot? Nur mit den Flügeln etwas zu backen, ist ein bisschen schwierig. Die haben das irgendwoher organisiert. Damit hat Gott den Elia versorgt. Der hat nicht gefragt, ist das auch glutenfrei? Entschuldigung, veganes Fleisch gab es damals nicht. Aber er hat sozusagen dort schon überlegt und überlebt. Und dann kam die Situation, dass, weil es alles trocken war, sogar dieser Bach ausgetrocknet ist. Dieser Bach war auf einmal trocken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man sagt, Gott gibt dir einen Auftrag und du gehst los. Du liest in der Bibel etwas und sagst, jawohl, das will ich in meinem Leben umsetzen. Damit ist jemand anders nicht einverstanden. Du machst es trotzdem und kommst dann in eine Notlage. Und sagst, Gott, ich habe mich doch an dir festgehalten. Ich will doch an dir festbleiben, Gott. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier alleine am Bach sitze. Und jetzt sitze ich da und jetzt vertrocknet der sogar. Du hast doch gesagt, ich soll hier hingehen. Ey Gott, wo ist denn dein Fehler? Überleg mal gerade. Gott, bist du sicher, dass das hier der Bach Krit ist? Ich schon. Trotzdem versiegt dieser Bach, weil es im ganzen Land nicht regnet. Und beides Mal war es das Wort des Herrn, was an Elia ging. Aber wir lesen weiter. Da erging das Wort des Herrn an Elia folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Zapat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Und er machte sich auf und ging nach Zapat. Klar, dass Elia sich aufmacht, oder? Ich sage euch eins, ich bin jemand, der eher bodenständig ist. Ich bin nicht so ein Spring ins Feld, der sagt, jo, dann gehen wir mal, lasst uns los, mal gucken, was kommt. Sondern ich bin einer, der eher sagt, Gott, ich bete jetzt eine Woche erstmal, dass der Bach vielleicht doch wieder Wasser bringt. Mein gut, Elia ist nicht so wie ich. Elia hat gleich auf Gottes Wort gehört, ist losgegangen, sonst wäre er dort sicherlich verdurstet. Und wir sagen, natürlich geht Elia los, sonst wird es doch nicht in der Bibel stehen, oder? Und dann geht er nach Zapat und ihr seht, ich habe dahinter so ein paar Pünktchen gemacht. Nicht als Erinnerungsstütze für mich, sondern für uns zum Nachdenken. Israel ist heiß. Er ist südlich am Jordan und soll nach Zapat gehen. Sagen wir, naja, so ein Spaziergang von Rastatt nach Baden-Baden. Ein schöner Winterspaziergang. Hey, Elia, du hast das so richtig gut. Und ich erwarte dort jemand, der dich dann versorgt. Das haben wir gerade gelesen. Elia hat diesen Bach, wo die Raben ihn versorgen, verlassen. Er ist losgegangen. Ungefähr 200 Kilometer. Nicht vorher ausgeschlafen, gut gestärkt, extra Energy Drinks dabei, sondern vielleicht mit Hunger. 200 Kilometer, ich weiß nicht, wann ist der letzte von euch mal 200 Kilometer gewandert? Schon mal jemand gemacht? Ich weiß nicht, vielleicht einige Leistungsmarsch irgendwo bei irgendeiner Einheit. Ja, so 50 Kilometer mit Gepäck und so. Das ist schon anstrengend, aber da war Wüste. Die Brunnen sind ausgetrocknet, die Bäche sind leer. Und das war da heiß. Das war kein chilliger Morgenspaziergang über dem Schnee und ach, schöne Luft. Elia musste da durch die Wüste wandern. 200 Kilometer. Da musste ich erstmal aufmachen. Aber das ist noch nicht alles. Er musste durch Feindesland durch. Der König Ahab hat Leute losgeschickt, sogar zu den Königen ringsherum, die alle schwören mussten, dass sie den Elia nicht verstecken. Und wenn ihr den seht, dann nehmt ihn fest und liefert ihn mir aus. 200 Kilometer Versteckspielen, Wanderung durch die Wüste. Immer in der Gefahr, irgendeinem zu begegnen, der sagt, du bist doch Elia. Du wirst verhaftet. Ein Schritt, ein falsches Wort, eine Stadt, da reingehen und schon ab ins Gefängnis. Gott, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Der Elia ist ein ganz schönes Abenteuer eingegangen bei dieser Strecke. Und durchs Feindesland durch. Mal ganz kurz, das wäre so, als würde der ukrainische Präsident, der Selinski, zu Fuß durch Feindesgebiet nach Moskau wandern. So müsst ihr euch das vorstellen. Der ist bekannt. Ganz Israel kannte diesen Propheten. Und jetzt wandert er darum. Was meint ihr, wie viele Kontrollstellen der passiert hat? Das war kein Spaziergang, was Gott da von dem Elia gefordert hat. Aber ich kann euch beruhigen, es geht noch weiter. Ihr habt ja vorhin gut aufgepasst. Diese Stadt Zapat gehört zu Sidon. Wisst ihr, dass das die Stadt war, wo diese Königin Isabel geboren ist? Die Königin Isabel ist eine der ganz wenigen Königinnen, die in der Bibel genannt werden. In der Regel war es, der König hieß sowieso, der König hieß sowieso, der König hieß sowieso. Und die Frau wurde gar nicht genannt. Aber dieses Weib war so durchtrieben und so bösartig, hat alle Propheten damals hinrichten lassen und sie verfolgt. Alle Propheten Gottes. Sie war eine richtige Mörderin und hatte ihren Mann voll im Griff. Und das Ergebnis war, dass halt fast alle, so dachte Elia zuerst, ermordet worden sind, aber Gott hat welche bewahrt. Gott bewahrt seine Kinder. Und dieser Elia muss jetzt praktisch in das Hornissennest rein. Also spätestens da hätte ich gesagt, Gott, okay, aber bitte nicht nach Zapat. Bist du sicher, dass ich das richtig verstanden habe? Direkt dahin, wo es am gefährlichsten ist, genau dahin soll ich gehen? Aber eins bin ich ja dir echt dankbar, Gott, weil du hast ja gesagt, da ist ein Riesengutshof. In dieser Dürrezeit geht es denen richtig gut. Der hat mindestens 60 Kälber, mehrere Kühe und Schafe. Der wird mich versorgen. Der wartet schon mit einem großen Fest auf mich. Nee, was steht in der Bibel? Da ist eine Witwe. Die soll dich versorgen. Witwe stand damals für arm, für jemand, der nichts hatte, der selber ums Überleben kämpfen musste, der selber sehen musste, wo bleibe ich, wie komme ich über die Runden. Und Gott sagt, da ist eine, die wird dich versorgen. Die Aussichten, die Elia hatte, die waren mal rosig, oder? Dieser Auftrag von Gott, ich weiß nicht, Elia machte sich auf und ging nach Zapat, steht da einfach. Vielleicht wird uns jetzt so ein bisschen bewusst, in welcher Situation der Elia war. Den Bezug auf Advent sehen wir nachher. Die Situation war total ungewiss. Was machen? Wie geht's weiter? Und jetzt lesen wir auch weiter. Als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Elia rief ihr zu, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Als sie nun hinging, um es zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir doch auch ein bisschen Brot mit. Elia hat es geschafft, er ist tatsächlich da angekommen und trifft auf diese, oder auf eine Witwe, er weiß nicht welche Frau. Er sagt, holst du mir was zu trinken und dann bring mir auch was zu essen mit. Vielleicht ist es ja die, die Gott auserwählt hat. Und sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt. Sie hat ihn gleich als Propheten erkannt, wusste, der ist Israelit, sein Gott lebt. Ich, so sagt die Witwe, schau mal, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein paar Holzstücke gesammelt und gehe hin und will mir und meinem Sohn etwas zubereiten, damit wir es essen und danach sterben. Hier noch einer von diesen Kupferstichen. Das heißt also, dieser König verfolgt Elia, jetzt kommt er in die Stadt, spricht eine Witwe an, eine Frau, die dort ist, und die macht ihm richtig Mut. Eine Handvoll Mehl, ein Tropfen Öl, das reicht gerade mal für ein kleines Brötchen. Mehr habe ich nicht. Und ich gehe jetzt hin, habe ein paar Holzstücke gesammelt, wir essen noch einmal und dann sterben wir. Übrigens, falls du es nicht mitgekriegt hast, du Wandersmann Gottes, es regnet nicht. Weißt du übrigens, wer schuld ist? Wir hatten das angekündigt, wir hatten das gesagt. Sie sagt, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Das ist der Plan, den ich habe. Und Elia hat im Ohr, geh dorthin, die wird dich versorgen. Wie lange reicht ein kleines Brötchen für einen Mann, eine Frau und ein Kind? Nicht lange. Und trotzdem geht sie hin und macht etwas. Und zwar was? Wir lesen weiter. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, hab keine Angst, geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Mir zuerst, dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, samt ihrem Haus, viele Tage lang. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Wir sehen hier in dieser Begebenheit, der Elia kommt dahin, der sagt nicht, okay, sorry, du bist die Falsche, die ich jetzt angesprochen habe, vielleicht hat Gott noch was Besseres, so eine, die einen Gutshof geerbt hat vielleicht, wo ich dann versorgt bin, sondern er lässt sich auf das, wie Gott ihn geführt hat, ein. Zuerst schickt ihn Gott an den Bach Krit und hat alles vorbereitet. Er hat die Raben beauftragt, ihn zu versorgen. Den Raben sozusagen gezeigt, wie man Fleisch organisiert und Brot und nicht anschließend mit dem Elia darum streitet, sondern ihm das bringt. Er hat diese Witwe vorbereitet, indem sie bereit war, das zu tun, was der für sie eigentlich fremde Gott wollte. Das finde ich großartig von meinem Gott, dass der Wege vorbereitet, dass er Wege führen kann und führt, wenn wir uns auf ihn verlassen und seinem Wort gehorchen. Das hat dieser Elia erlebt. Und sie ging hin und machte es so, wie Elia gesagt hatte. Und sie erleben dieses Wunder, das Mehl wird nicht weniger. Ihr habt sicherlich ja mitgehört, das Wort Gottes. Wir haben einmal diesen König gehabt, der ungehorsam war, der nicht das getan hat, was Gott von ihm wollte, sondern genau das Gegenteil. Und die Folgen der Sünde waren für alle erlebbar, für das ganze Volk Israel, die mussten darunter leiden. Und wir haben hier diesen glaubenden Propheten, der sagte, ich gehe, ich verlasse mich auf dein Wort, auf nichts anderes, nicht auf mein Gefühl. Gefühle täuschen so doll, oder? Ach du, ich habe gedacht, du meinst das und das. Gott, so ganz richtig kann deine Idee von Wegführung für mich ja wohl nicht sein. Er verlässt sich auf Gottes Wort. Heute hat Gott uns die Bibel gegeben, sein Wort, auf das wir uns verlassen sollen und dürfen. Wir haben von der göttlichen Vorbereitung gehört. Einmal im Kleinen, im Verborgenen. Der Elia am Bach Krit, ganz versteckt, nicht in der Öffentlichkeit. Und er wird dort versorgt. Gott versorgt uns manchmal, so wie das Volk Israel damals mit Manna, das war halt jeden Morgen da, das war nachher nichts Besonderes mehr. Und Wachteln, ja gut, die fallen halt vom Himmel, so ungefähr. Gott versorgt, das scheint uns heute alle so natürlich zu sein, weil wir losgehen, wir gehen in den nächsten Supermarkt und kaufen ein. Ja Gott, du hast doch gar nichts mehr mit unserer Versorgung zu tun, oder? Ich bin ja selber wer. Ich krieg das hin. So wie Ahab. Ich habe alles in der Hand. Ich kann machen, was ich will. Nein, Gott versorgt. Das hat er zugesagt. Und das geschieht manchmal im Kleinen und Verborgenen. Aber er kann auch große Wunder tun. Für wen hat er dieses Wunder denn getan, dass das Mehl nicht leer wurde? Dass das bisschen Öl nicht leer wurde? Für Elia? Hat er gesagt, Elia, du brauchst das jetzt, du bekommst ein Wunder. Ich habe diese Woche mit einem Kollegen gesprochen, der geklagt hat und gesagt hat, Ich bin religiös, aber ich verliere fast meinen Glauben, weil ich bin jetzt schon so lange nicht befördert worden. Eigentlich habe ich das verdient. Dann habe ich zu ihm gesagt, stell dir vor, du wirst jetzt befördert. Bist du dann Gott dankbar oder hast du es verdient? Na ja, sagt er, jetzt schon so lange, das habe ich schon verdient. Sag ich, warum soll Gott dich dann da, ne, wenn du ihnen sowieso nicht dankst? Aber so geht es uns allen. Wir sagen vielleicht, ja, Gott, du versorgst, Gott, ich brauche das, ich brauche deine Hilfe. Ich stehe hier in dieser Situation und weiß nicht weiter. Das Ergebnis, wenn wir es auch in Gottes Hand legen, ist ein Wunder. Und das ist eine Glaubensfolge. Und daran will ich festhalten, dass mein Gott kann. Mein Gott kann. Deswegen hat die Witwe zuerst gesagt, dein Gott. Und hat dann erlebt, dass dieser Gott, den der Elia hat, wirklich kann. Dieses große Wunder. Und wir haben gelesen von dieser Erstlingsgabe. Der Elia sagt, back ein Brot, mach so, wie du gesagt hast. Aber gib mir zuerst. Stell mich mal an erster Stelle, diesen Gott. Wir machen das ja lieber so, erstmal sich selber versorgen. Und mal gucken, was übrig bleibt an Geld, was übrig bleibt an Zeit, was übrig bleibt für den Nächsten. Wenn ich erstmal versorgt bin, ist alles klar. Diese Erstlingsgabe, übrigens fing das schon bei Kain und Abel an und endete im Mord. Warum? Der eine nahm von den Erstlingen, von dem allerersten, was er geerntet hat. Das allererste hat, nee, Quatsch, er hat die ersten Schafe genommen, die ersten Lämmer, die geboren worden sind. Das allererste, praktisch die neue Grundlage seiner Herde. Dann hat das Gott geopfert. Und der andere hat von dem Überfluss von Korn, da ist so ein Berg, da kann ich auch eine Handvoll nehmen, steht da so nicht. Aber Gott hat das angesehen, hat gesehen, der Erste hat sein Vertrauen, nämlich das Allererste, zuallererst ganz auf Gott gesetzt. Deswegen wurde sein Opfer anerkannt. Und diese Frau damals, sie hat das gemacht, die ist beigegangen, gesagt, das Erste gebe ich dir, so wie du gesagt hast, so wie dein Gott das möchte. Wenn ich da mein Leben schaue, wie oft ist es so, dass ich dann wirklich sage, jawohl, Jesus first, Gott zuerst. Es ist eine Herausforderung, eine richtige Herausforderung, und zwar für meinen Advent. Nicht eine Herausforderung für den Nächsten, hey, mach mal, sondern meine Herausforderung für diesen Advent. Jesus will ankommen diesen Weihnachten, bei mir im Herzen. Er will ankommen hier auf dieser Welt. Das ist diese Herausforderung in diesem Advent, Gott an erste Stelle zu stellen. Und das haben 800 Jahre nach diesem Elia auch Maria und Josef in dem Weihnachtsgeschehen erlebt. Maria hat gesagt, was du willst, ja, ich bin deine Magd. In diesem Weihnachtsgeschehen ging es darum, Gott gehorsam zu sein. Dieses Wort Gottes, was erging an Maria, was an Josef erging. Zuerst war Gottes Wort, nichts anderes. Dann kam diese göttliche Vorbereitung. Er hat alles in Bewegung gesetzt, alles vorbereitet. Ja, es gab auch da Schwierigkeiten, so wie bei Elia und so wie heute auch hier bei uns. Und bei dir und mir im Leben. Die Nachricht, dass mein Vater auf Intensivstation liegt mit Herzinfarkt, war nicht unbedingt fröhlich. Und meine Überlegung war, Gott, warum jetzt im Advent? Ich hätte so gern eine schöne Weihnachtspredigt gehalten, alles voller schöner Lichter. Und das funkelt so schön in den Augen. Aber bei dem einen oder anderen sind das Tränen, die da funkeln. Das ist Advent. Aber diese Hoffnung, dieses Vertrauen, Jesus ist da. Und das ist das, woran wir als Christen glauben. Er ist derselbe Gott zu Zeiten Elias vor 3000 Jahren, in der Weihnachtsgeschichte und auch heute. Und im Neuen Testament lesen wir, wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10. Wir sind seine Schöpfung. Jetzt dieses Wir, wer ist denn das? Römer 3, Vers 28, ist auch ganz interessant, da steht, die wir den Geist der Erstlingsgabe haben. Und zwar Gottes Geist, er war der Erstling, lesen wir, der von den Toten auferstanden ist, so. Er ist der Erste, der vor Gott steht, er ist der Einzige und der Erste, der uns retten kann. Wenn wir an ihn glauben, dann sind wir seine Schöpfung in Christus Jesus. Nichts anderes rettet uns als Jesus Christus allein, seine Gnade. Wir haben es vorhin gesungen, dieser Riss ist da. Und wenn man hinschaut, Gott lässt diese wunderschönen Feigen wachsen, da hinten an der Wand. Und daneben steht so ein Bretterding, ziemlich kaputt. Gott ist derjenige, der beides in der Hand hält. Und wir sind geschaffen zu guten Werken, in denen wir wandeln sollen, die Gott zuvor bereitet hat. Wie willst du diesen ersten Advent leben? Wie willst du diese Adventszeit erleben, ganz persönlich? Erster Advent im Spannungsfeld Ungewissheit und Gottes Ankunft. Ich wünsche mir so sehr, dass Jesus in meinem Herzen ankommt, dass er da die Grundlage ist für mich, für mein Handeln, dass Gottes Wort, dass ich bereit bin, es aufzunehmen für mich. Und wenn es auch für mich vollkommen, entschuldigt bitte diesen Ausdruck, aber vollkommen wahnsinnig ist, in meinen Augen, was Gott von mir möchte, lasse ich mich darauf ein und sage, Gott, wenn du es willst, wie auch immer, ich kann es nicht. Und wenn der Weg noch so schwer ist, Herr, ich versuche es mit deiner Hilfe. Diesen Advent zu erleben, diese Ankunft, von der wir gesungen haben, von der wir gehört haben jetzt, das wünsche ich uns, dass wir diesem Elia begegnen, der das alles gemacht hat, weil er ist eine Ewigkeit bei Gott, das lesen wir später noch, er war damit dabei auf dem Berg der Verklärung, das heißt, wir werden ihn einmal sehen und dann können wir ihn fragen, wie war es denn damals? Und er wird uns fragen, du hast 2023 von mir gehört, wie bist du damit umgegangen? In diesem Sinne, einen gesegneten Advent.